Hallo!
Freut mich.
Oh, Maske.
Ja, drinnen, draußen nicht. Hier draußen ist wahrscheinlich zu laut, um hier irgendwas aufzuzeichnen.
Nein, nein, wir gehen hoch.
Wir gehen
nicht
rein.
Wundern, ich lasse es schon laufen.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Ich bin gerade motorisch überfordert.
Ja, kein Problem, ich kann hier irgendwas abnehmen.
Das ist nett, danke.
Ja, das war jetzt eine sehr spontane Aktion.
Ja, total toll, dass es funktioniert. Wir sind super happy.
Unsere ganze Welt existiert nur in der Vorstellung.
Ja, super, voll gut. Parkplatz hat auch direkt geklappt. Sind wir schon drin in dem
Forschungszentrum?
Die meisten Nervenzellen interagieren untereinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge gar nicht von außen kommen, sondern von innen, ist wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass alles von außen kommt.
Herzlich willkommen im Podcast
Die schöne grüne Wiese. Wir sind Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander.
In diesem Podcast geht es um den Ort, wo die Geschichten herkommen, wo die Behauptung zu Hause ist, die Inspiration, die Intuition, die Fantasie. Aber auch die Verführung und die Manipulation können uns dort begegnen. Um diesen Ort der kreativen Quelle, dieses große Dazwischen, um dieses abstrakte Thema besser fassen zu können, nennen wir ihn nach Kleists Käthchen von Heilbronn die schöne grüne Wiese.
Wir befragen Menschen, die beruflich mit dem imaginären Raum zu tun haben. Über Wege dorthin und zurück, über Möglichkeiten und Grenzen, Wunder und Gefahren und über die Frage, ab wann das Erlebte im Imaginären real ist. Denn auf dieser Ebene der Wahrnehmung gelten andere Gesetze. Wir wollen wissen, wie viel Macht steckt in unserer Vorstellungskraft.
Ich arbeite ja an Gehirn-Computer-Schnittstellen, diesen Neuroprothesen. Wir haben aber auch Forscher, die zum Beispiel über Kommunikation von Fischen, über Ton forschen oder Menschen, die in der tiefen Hirnstimulation arbeiten, wo man Elektroden ins Hirn platziert. Und insofern habe ich hier ein sehr gutes Umfeld.
Heute wird es wissenschaftlich und technisch. Wir sprechen mit Suryo Sukkadal, studierter Psychiater, promovierter Hirnforscher und erster Professor für klinische Neurotechnologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Er erforscht Neurotechnologien und wie diese bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt werden können. Er arbeitet an Gehirn-Computerschnittstellen, zum Beispiel wie man durch Gedanken ein Exoskelett bewegen kann.
Das ist so eine Art schalenartiges Gerät, das sich gelähmte Patienten zum Beispiel wie eine Art motorisierten Handschuh überziehen können und das dann hilft, beispielsweise eine Hand zu schließen, um etwas greifen zu können und funktioniert mit Hilfe der Vorstellungskraft.
Wir freuen uns sehr, hier in der Charité sein zu können. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender, haben für uns extra eine Lücke freigeschoben zwischen Patiententreffen, Vorlesungen halten, zahllosen Telefonaten und Tasche packen für eine längere Dienstreise. Danke sehr dafür.
Mich würde interessieren, wenn jetzt zwei unterschiedliche Menschen dieses Exoskelett anhätten, ist es genau dieselbe Hirnregion, die dann angesteuert wird, oder ist es individuell unterschiedlich?
Also man kann sagen, grob wird es eine ähnliche Hirnregion sein, weil das Gehirn durch genetische Faktoren so angelegt wird, dass bestimmte Verarbeitungen, zum Beispiel visuelle Verarbeitungen im Okzipitalbereich, also im Hinterhauptbereich, die ganze Motorik eher im Zentralbereich, dass das dort angesiedelt ist. Aber die Individuen unterscheiden sich natürlich im Einzelnen und das liegt daran, dass ihre Lebens- und Lerngeschichte im motorischen Bereich komplett anders ist als die einer anderen Person.
Also zum Beispiel, wenn ich einen Beruf mache, wie meinetwegen Goldschmied, wo ich jetzt mein Gehirn auch trainiert habe auf ganz, ganz feine Bewegungen, dann habe ich einen anderen motorischen Hintergrund als jemand, der, Gerüstbauer ist und andere Griffe sozusagen hat. Und da würde man dann halt auch
wenn ich mir das jetzt vorstelle, auf anderen Landstraßen im Gehirn oder an andere Abzweigungen dann nehmen.
Genau, absolut.
Und die Arbeitsweise wäre dann so, dass man dass an dieser Computer-Gehirn-Schnittstelle gelernt würde, was die ganz individuelle Bewegung des Gehirns sozusagen ist. Und die wäre dann Ausgangspunkt für das Programm, oder?
Das ist eine Art, dieses Problem zu lösen. Mhm. Die ist aber deutlich schwieriger, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn man das machen wollte, müsste man die einzelnen Neuronen im Motorkortex praktisch ableiten, müsste die Aktivität messen und müsste dann gleichzeitig beobachten, was macht die Person oder was macht das Lebewesen, das man untersucht, also im Prinzip jetzt Sie zum Beispiel, um wirklich diesen Code herauszufinden. Mhm. So weit sind wir aber nicht. Das kann sein, dass wir in ein paar Jahren so weit kommen, dass wir diese einzelnen Aktivitäten der Zellen sehr gut messen können in diesen Arealen. In der Regel ist es so, dass wir ungefähr das Areal kennen, zum Beispiel Ihre Hand. Wenn Sie Klavier spielen, ist es relativ groß repräsentiert. Und dann dort eben in die Nähe die Elektrode bringen und dann sagen, naja, jetzt übt doch mal dieses Exoskelett zu steuern. Und durch das Feedback, das Sie bekommen, visuell, dass jetzt das Exoskelett zugeht, werden diese Nervenzellen, die in der Nähe der Elektrode sind, trainiert, genau diese Signale auszusenden, damit sie möglichst gute Kontrolle über das Exoskelett haben.
Jetzt muss ich eine Frage stellen, die vielleicht etwas weit hergeholt wird. Also, das ist ja Motorik, die ja relativ gut einordnenbar ist. Und ich habe ein ganz konkretes Biofeedback, also was über die Sensorik funktioniert. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege jetzt einen Parkplatz, ja? Das ist ja eigentlich so ein ganz populäre Sache. Man stellt sich, bevor man losfährt, schon vor, dass man den Parkplatz findet. Da gibt es ja auch Coaches, die genau mit diesen Sachen arbeiten, so, ne? Mit der Kraft der Vorstellung. Mhm. Und ich kriege jetzt immer einen Parkplatz. Was ist der Unterschied? Also, weil das ist ja so, ich könnte ja jetzt auch sagen, sowieso, ich habe jetzt so und so oft den Parkplatz bekommen. Mhm. Also insofern habe ich jetzt mein Biofeedback. Mhm. Also kann ich die Parkplätze steuern? Mhm.
Das wäre zu schön, um wahr zu sein, würde ich sagen. Aber es gibt ein Körnchen Wahrheit in der ganzen Geschichte. Es ist so, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel sich nur vorstellen, die Hand bewegen zu wollen, und ich in dem Moment einen leichten elektrischen Impuls auf Ihr Hirn abgebe, dann wird sich genau diese vorgestellte Bewegung realisieren, weil Sie Ihr Gehirn in einen Zustand bringen, in dem es besonders nahe an der tatsächlich Ausführung dieser Handlung herankommt. Und so ähnlich ist das natürlich auch mit unserer Wahrnehmung. Wenn wir uns bestimmte Dinge vorstellen, dann sind wir darauf geprimed und können diese verfügbaren Parkplätze viel schneller ausfindig machen und finden, weil wir uns auf diese Wahrnehmung einstellen. Das ist etwas, was sozusagen, es gibt ja dieses Law of Attraction, das Sie angesprochen haben, das natürlich da in gewisser Weise eine Rolle spielt. Wenn ich mir die Möglichkeiten bewusst mache und sie mir ausmale, werde ich sehr viel rezeptiver für die Möglichkeiten, diese Vorstellung in der Wirklichkeit auch zu finden, also die Opportunity sozusagen, und dann auch darauf zu reagieren. Das heißt, es ist gar nicht so blöd, das zu machen, Situationen zu antizipieren, damit man seine Chancen dann auch nutzt, wenn sie sich ergeben und nicht einfach übersieht.
Das ist irgendwie sehr interessant.
Wir sind sehr neugierig und hoffen, dass wir mit Ihnen unseren Körper genauer in unser Gehirn schlüpfen können. Und Sie uns erklären, was genau passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir unsere Vorstellungskraft nutzen. Also, ich versuche jetzt mal in mein Inneres, in meinen Kopf, mich hineinzuversetzen. Und Sie müssen mir helfen, was liegt da wo und was geht da ab?
Also erstmal sollte ich vielleicht vorausschicken, dass alles, was Sie erleben, vorgestellt ist. Es ist zwar so, dass man experimentell nachweisen kann, dass wenn etwas in der Umgebung passiert, Ihr Nervensystem darauf trainiert wurde, darauf zu reagieren. Aber das sind nur wenige Prozent der Nervenzellen, die diese Fähigkeit haben. Die meisten Nervenzellen interagieren untereinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge gar nicht von außen kommen, sondern von innen, ist wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass alles von außen kommt. Und das ist ja das, was manchmal suggeriert wird, ne, dass wir sozusagen in der Wirklichkeit, sagen wir mal, sehr nah an der Wirklichkeit dran sind. Aber wenn Sie sich mit optischen Täuschungen zum Beispiel mal ein bisschen beschäftigen, wird klar, dass das Gehirn die gesamte Wirklichkeit, die Sie erleben, konstruiert. Und dann eigentlich immer nur überprüft, ob das, was Sie konstruieren, auch der Wirklichkeit entspricht. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, Erkrankungen, wo dieser Abgleich nicht mehr in der Form gemacht wird und man dann in gewisser Weise eine andere Welt, in eine vorgestellte Welt abdriftet.
Das ist für uns auch ganz interessant. Wir nennen ja diesen imaginären Raum schöne grüne Wiese. Und die schöne grüne Wiese ist jetzt kein gefahrfreies Paradies, sondern da gibt es, also der Grat zwischen Kreativität, Inspiration und aber auch Wahn ist ja sehr schmal. Wo würden Sie den verorten? Also was ist noch inspirierend und was ist schon gefährlich?
Es gibt ja dieses Sprichwort, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Und wenn man sich anschaut, das Gegenteil von Genie, der praktisch sehr rezeptiv ist für ganz neue Ideen, wäre ja jemand, der immer sehr konkret ist, sehr, sehr an der Sache bleibt und keine Vorstellung hat. Das sind sozusagen zwei Überlebenskonzepte, die evolutionär einen Sinn haben. Also Kreativität ist notwendig, um innovativ zu sein, aber am Ende braucht man einen gewissen Ordnungsgrad, um einfach auch Dinge umzusetzen, bei der Sache zu bleiben, fokussiert zu bleiben und so weiter. Das heißt, in diesem Spektrum bewegen wir uns als Menschen und auch in unterschiedlichen Lebensabschnitten zu einem unterschiedlichen Maß. Und jetzt ist es ja so, das Gehirn muss Dinge kategorisieren können. Wenn Dinge zum Beispiel nicht mehr eingeordnet werden können, wenn sie ambivalent sind, was ja in der Wirklichkeit ganz häufig der Fall ist.
Können Sie ein Beispiel machen?
Naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel gegenüber sitzen, ich könnte Ihnen sehr, sehr freundschaftlich, könnte Sie als sehr freundschaftlich empfinden, aber ich könnte bestimmte Gesten, die vielleicht etwas mit der Parkplatzsuche zuvor zu tun hat, als gegen mich interpretieren. Ne? Also jetzt guckt sie gerade genervt, vielleicht hat das was mit mir zu tun. Und man versucht immer abzugleichen, wie sind denn jetzt die Reize eigentlich zu bewerten? Hat das etwas mit mir zu tun? Und das ist in unserem Gehirn ganz tief verankert, weil wir soziale Wesen sind und immer abchecken müssen, gibt es hier eine Gefahr, auch eine soziale Gefahr? Ich darf ja nicht abfallen aus der Gruppe. Das heißt, wir sind ganz eng miteinander verbunden und da kommt es natürlich ganz oft zu Ambiguitäten, ja, Ambivalenzen. Und die sind für das Gehirn sehr anstrengend, weil sie müssen irgendwie entschieden werden. Und wenn es zu viele werden, dann kann es sein, dass das Gehirn diese Verarbeitung nicht mehr leisten kann und wir in eine Psychose hinein manövriert werden oder uns selber manövrieren. Und deswegen ist in so einem Fall Abschirmung, möglichst keine Ambiguitäten erzeugen, diese Dinge alle reduzieren, damit das Gehirn sozusagen wieder seine Ordnung findet.
Und also insofern könnte zum Beispiel aber ein tiefes Trance-Erlebnis, was im Rahmen einer meditativen Praxis stattfindet, die einen klaren Rahmen setzt. Jetzt fängt die Meditation an, jetzt hört die Meditation auf. Sowas kann dann aber auch helfen bei diesem Sortierungsprozess.
Absolut.
Genauso, was halt meinetwegen im religiösen Kontext stattfinden kann oder in einer schamanischen Praxis oder eben auf einer Bühne, wo es auch eine sehr klare Verabredung mit dem Publikum gibt. Wir begeben uns jetzt gemeinsam in diesen imaginären Raum. Und gehen da auch gemeinsam nachher wieder, ist die Vorstellung zu Ende, gehen wir wieder raus.
Ich sag mal so, in uns drinnen steckt ja diese ganze Vorstellungsmöglichkeit, der Raum, unbegrenzte Raum der Möglichkeiten. Und wenn wir dann damit konfrontiert werden, werden natürlich möglicherweise viele Dinge in Frage gestellt, die wir ganz naturgemäß so aus dem Reflex heraus machen. Und wir setzen das ja zum Beispiel auch im Bereich der Psychiatrie ein, dass wir zum Beispiel Hypnotherapie einsetzen oder meditative Praxis einführen oder Achtsamkeitstraining. Das sind alles Verfahren, mit denen wir versuchen, dieses Tor nach innen zur Selbstwahrnehmung und auch eben in diesen imaginativen Raum hinein zu öffnen.
Mich würde jetzt interessieren, wie das mit der Manipulation ist. Also wie oft muss mir jemand etwas Vorgestelltes erzählen, bis ich es mir auch vorstellen kann, beziehungsweise glaube?
leider gar nicht so oft. Es hat erst einmal was damit zu tun, wie glaubwürdig diese Person für einen ist. Wenn das jetzt zum Beispiel die Eltern sind, in einem bestimmten Alter nimmt man alles an, was die Eltern sagen. Und es ist ja so, als soziale Wesen, wie ich es ja vorhin schon eingeführt habe, sind wir darauf angewiesen, bestimmte Konventionen zu schaffen, die es uns ermöglichen, miteinander zu leben. Wenn diese Konventionen nicht akzeptiert werden, sind wir ganz schnell Außenseiter. Und das, wenn Sie kleine Kinder beobachten, das ist genau das, was die meisten Kinder wirklich nicht aushalten können. Die möchten Teil der Gemeinschaft sein, möchten gemeinsam sich austauschen, möchten aber auch einen Teil Autonomie haben. Das ist sozusagen das Wechselspiel dieser Nähe und Distanz. Und wir müssen ja sagen, als Kulturmenschen leben wir alle in einer gewissen Konvention. Und deswegen zum Beispiel dieses Beispiel mal da rauszugehen, ist absolut, meiner Meinung nach, absolut wichtig, um eine Distanz auch zu all diesen Ideen, die wir aus unserer Umgebung aufgenommen haben, nach denen wir leben, einfach mal vielleicht aus einer Distanz zu betrachten und vielleicht nochmal zu relativieren.
Sie haben jetzt gesagt, da rauszugehen, aber Sie meinen eigentlich damit, da rauszugehen und nach innen zu gehen?
Ja, richtig. In diese Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, sag ich mal, weil es uns helfen kann, uns selbst besser zu sehen. Es ist ja so, wenn Sie jetzt zum Beispiel starke Abwehr haben, also wir nennen das in der Psychiatrie eine tiefgreifende Neurose, dann sind sie nicht in der Lage, das zu reflektieren. Sie reagieren automatisch. Und dahinter steckt meistens eben ein Konflikt auf unbewusster Ebene. Und an diese unbewusste Ebene können wir uns heranbewegen, indem wir diese Abwehr herausnehmen und dadurch Zugang bekommen zu diesen, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, Zugang bekommen zu diesen Dingen, die eigentlich ja vielleicht mit uns als Person gar nicht so viel zu tun haben, sondern die wir übernommen haben, um in einer bestimmten Situation einen Konflikt zu lösen, was sich verselbstständigt hat und dann immer wieder sich wiederholt.
Also wir nennen ja diesen Ort Schöne Grüne Wiese den Ort der kreativen Quelle. Mhm. Wie würden Sie diesen Ort nennen?
Ja, ich würde den auch zu einem gewissen Grad so nennen können. Ich habe natürlich als Psychiater auch viel mit Menschen zu tun, die dort nicht mehr wegkommen. Mhm. Und ich würde jetzt aber auch sagen, es hat so ein gewisses Umdenken auch stattgefunden. Also wie verstehen wir eigentlich Psychosen? Man kann Psychosen eben ja auch als Überforderung sehen. Man kann es aber auch als spirituelle Suche sehen. Ja, im Prinzip eine tiefe Krise, die nach Antworten sucht. So. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit den Menschen eigentlich um? Sollten wir nicht schauen, dass wir sie begleiten und ihnen helfen, aus dieser Situation herauszubekommen? Und wie helfen wir ihnen eigentlich? Ja, und da gab es unterschiedliche Ansichten. Man kann das Ganze praktisch rein materialistisch, neurobiologisch sehen, dass da irgendwelche Transmitter verrückt spielen, die man jetzt reguliert mit entsprechenden Medikamenten. Man kann das aber auch natürlich anders angehen. Ich hatte ja vorhin über diese Ambivalenz gesprochen, dass man eben sehr eindeutige Beziehungen hat. Es gibt dieses Konzept der Soteria, wo wir versuchen, keine Medikamente einzusetzen in der Psychose, sondern möglichst eine 1:1 Betreuung zu haben und eine Art Bezugsperson, die einen aus der Psychose wieder Schritt für Schritt herausbegleitet.
Das finde ich wirklich sehr spannend, weil wir haben eigentlich diese Idee, dass die Menschen, die sich professionell mit diesem imaginären Raum befassen, dass die wie so eine Art Ranger sind, die sich sozusagen auskennen in dieser Wildnis. Und in dem Fall wäre das dann jemand, der erstmal versucht, über Zuhören in einer 1:1-Situation rauszufinden, wo in diesem Areal befindet sich eigentlich die Person, um dann gemeinsam mit der Person rauszufinden, wie wäre ein Weg nach draußen möglich.
Also ein häufiger Aspekt ist ja zum Beispiel das Symptom der Paranoia, ne, dass man sich bedroht fühlt. Jetzt würde man natürlich erstmal versuchen, jemanden aus dieser Schleife herauszuholen, der Überregung, ne, wo man überall einen Komplott irgendwie vermutet und eine Verschwörung, sondern man würde versuchen zu signalisieren, dass man den Menschen bedingungslos akzeptiert, so wie die Eltern ein Kind akzeptieren. Und erstmal alles so akzeptieren und nicht hinterfragen, sondern einfach erstmal nur versuchen, die Ruhe wieder reinzukriegen und das Bedrohungsgefühl herauszukriegen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den sollte man nicht unterschätzen. Der ist natürlich in unserer Arbeit sehr, sehr wichtig, weil sobald dieses Spiel anfängt, der Bedrohung und der Gegenaggression, dann kommt man ganz schnell in eine Eskalationsspirale, wo am Ende eine Fixierung steht, ne? Wo man Patienten festbinden muss, weil sie sich so bedroht fühlen, dass sie gar nicht sich anders zu helfen wissen, als jetzt um sich zu schlagen. Ne? Und das versuchen wir natürlich anders zu machen, was in einzelnen Fällen natürlich nicht immer möglich ist, aber das ist der Weg, den wir da präferieren.
Was ich auch nochmal spannend finde, Stichwort Transmitter. Also das sind ja dann sozusagen die chemischen Ranger sozusagen, ja, also die auf einer chemischen Ebene veranlassen, dass wir da in die Imagination reinkommen. Ja. Sind das immer dieselben Substanzen, die uns da hinführen?
Also es gibt bestimmte, ich sag mal, Cocktails, Transmitter-Cocktails, die dazu führen, dass wir uns eher darauf einlassen können. Jemand, der unter einer Daueranspannung lebt, der hat Schwierigkeiten, sich wirklich in so einen Raum hineinzubegeben. Wir können solche Zustände natürlich auch äußerlich vorbereiten, indem man in einer sehr annehmenden Umgebung ist, eine entspannte, liebevolle Umgebung und dort dann entsprechend sich auch auf sowas einlassen kann.
Also jetzt rein chemisch stelle ich mir vor, der gestresste Mensch, der hat andauernd Adrenalinausschüttungen, ja, und deswegen kriegt er diesen Cocktail nicht richtig gut hingemixt. Genau. Wohingegen der Yogi, der weiß, in welcher Position er welche Drüsen stimuliert, kann unter Umständen irgendwie ganz ohne Hilfe von Medikamenten von außen genauso einen Cocktail herstellen, wo er irgendwie ein Ganzheitserlebnis irgendwie haben kann. Absolut. Und das hat richtig, das kann man richtig chemisch sozusagen nachvollziehen.
Könnte.
Denken und Vorstellung. Ja? Also beim Graf vom Strahl haben wir ja diesen Unterschied, dass das Käthchen von Heilbronn diesen gemeinsamen Traum eigentlich vergisst und auf so einer intuitiven Ebene aber lebt und der Graf vom Strahl sehr rational damit umgeht, mit den Informationen. Würden Sie sagen, die Vorstellung wohnt woanders im Gehirn als das Denken?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, am Ende geht es ja immer ums Überleben und um möglichst sicher zu überleben in einer bestimmten Umwelt. Und ich kann das jetzt nur so aus meiner Erfahrung berichten, dass Menschen, die eher unter einer, sagen wir mal, nicht immer liebevollen Umgebung leben, einer eher kritischen Umgebung, möglicherweise auch einer gefährlichen Umgebung, eher versucht sind, sehr rational vorzugehen, um sich einfach vor Unwägbarkeiten, auch ihren eigenen Emotionen in gewisser Weise zu schützen oder abzuschirmen. Und das funktioniert natürlich auch in vielen Umgebungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, sehr imaginativ zu sein. Aber natürlich hat man dann mehr Instabilität. Menschen, die in diesem Bereich leben, die erleben eben auch die Schattenseiten der Unsicherheit, der Verunsicherung, der Hinterfragung von allem und dadurch natürlich auch möglicherweise negative Gefühle. Und in diesem Wechselspiel bewegen wir uns.
Aber meine Frage ging jetzt ja wirklich örtlich im Gehirn. Wo ist denn was? Oder kann man das gar nicht wirklich auseinanderhalten? Oder kann man das gar nicht so gegeneinander setzen, weil man sowieso beides in einer guten Balance braucht?
Ja, das wäre auch eher, sagen wir mal, spekulativ. Aber es gibt natürlich Theorien dazu, dass wir sagen, unser Frontalhirn versetzt uns in die Lage, unser limbisches System, unsere Emotionen in gewisser Weise auch zu inhibieren. Das ist in bestimmten Gefahrensituationen absolut wichtig, dass wir
Können Sie kurz erklären, was inhibieren?
Inhibieren heißt einfach hemmen, einfach unterbrechen, also Gefühle unterdrücken. Ja, wir müssen in der Lage sein, unsere Gefühle zu unterdrücken, um in bestimmten Gefahrensituationen zu funktionieren. Und das können manche Menschen besser, manche Menschen weniger. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um? Wird es sozusagen zum integralen Bestandteil seiner Art und Weise mit der Welt zu interagieren, ja, dass ich die ganze Zeit praktisch Emotionen unterdrücke, oder begebe ich mich in einen Tanz und versuche mit meinen eigenen Emotionen und aber auch mit meinen, sagen wir mal, mit meinen Vorstellungen, wie Dinge laufen sollten oder mit meinen Ängsten in irgendeiner Form eben zurechtzukommen. Und ein gesunder Mensch befindet sich eher in einer Art Tanz. ja, wo mal mehr Emotionen zugelassen werden können, dann aber auch mal Emotionen unterdrückt werden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn das nicht möglich ist, dann in beide Pole hin, zu beiden Polen hin, dann kann es sein, dass dort eine Störung anfängt oder eine Krankheit und Menschen darunter leiden.
Sind wir eigentlich ohne Vorstellungskräfte überlebensfähig?
Nein. Weil ich hatte ja eingangs schon gesagt, unsere ganze Welt existiert nur in der Vorstellung. Wir wären nicht lebensfähig als Organismen, die praktisch nur von außen abhängen. Ja, also eine Reizreaktion. So, ne? Es gibt wohl Lebewesen, die so angelegt sind, aber wir Menschen sind komplett anders angelegt. Für uns findet die Wirklichkeit im großen Maße in der Vorstellung statt. Und wir kommunizieren miteinander, um uns darüber zu einigen, was denn jetzt eigentlich unsere gemeinsame Wirklichkeit ist, ohne es wirklich genau zu wissen. Am Ende ist es so, dass wir nur schwer einen echten Zugang zur Wirklichkeit bekommen. Vieles von dem, was in der Wirklichkeit existiert, zu dem haben wir keinen Zugang, weil wir über unseren Körper und über unsere Sinnesorgane überhaupt nicht in die Lage versetzt werden, diese Dinge und auch diese Zusammenhänge überhaupt zu erkennen. Und ich würde mal sagen, wenn Sie jetzt nah an eine Psychose herankommen, ja, auch, sagen wir mal, die Impulse aus dem Unbewussten, alles, was im Hirn so verarbeitet wird, zuzulassen, dann sind Sie sensibilisierter für Zusammenhänge, die Sie vielleicht über Ihren rationalen Sinn nicht wirklich gut erfassen können. Ja.
Das heißt, nochmal ganz genau drauf, wie unterscheide ich denn jetzt irreal und real?
Im Grunde genommen können Sie das schwerlich machen. Ja, Sie,
oder gibt es da so einen Chip darauf, im Gehirn,
nein,
der da
überhaupt nicht,
so ein Kontrollorgan hat?
Wir könnten alle auch in eine Massenpsychose, in einen Massenwahn abgleiten, ohne es überhaupt zu merken. Und deswegen haben wir die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein Prozess, in dem eben das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, immer wieder hinterfragen, über gewisse Gesetzmäßigkeiten auch, sagen wir mal, in irgendeiner Form objektivieren. Dass wir sagen, das ist, also Sie haben vorhin mit dem Mikrofon, das immer nach unten sich bewegt hat, gesagt, das ist die Schwerkraft. Also das kann man praktisch nachvollziehen. Das ist ein Gesetz, das immer wieder wirkt. Und dass wir sozusagen uns auf diese Gesetze auch einigen, dass die wirken, das ist nicht zu bestreiten. Und am Ende ist aber eben ein Großteil von dem, was auch für uns kulturell wichtig ist, reine Konvention. Und könnte auch eigentlich ganz anders wahrgenommen werden, anders interpretiert werden.
Wenn man jetzt überlegt, wir sitzen hier, ich sehe Sie ja, mit blauer Hose, blauem Pulli, weißem Hemd, weiße Wände, rechteckiger Raum oder ein Quader. Mhm. In meinem Kopf spielen sich aber andere Sachen ab. Ich laufe, weil wir über Gehirn sprechen, durch meine Gehirnwindungen, versuche die zu ertasten, wie fühlen die sich an. Wie checkt denn jetzt mein Körper oder wie checkt mein Gehirn, das ist die Außenwelt, das ist die Innenwelt? Es könnte ja auch genau andersrum sein, wenn ich es behaupten würde.
Also in gewisser Weise werden wir von Kindes an darauf trainiert, Eindrücke zu validieren, also zu überprüfen, ob sie der Wahrheit entsprechen, indem ich zum Beispiel Dinge anfasse. Oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, also wenn Sie eine kleine Tochter oder einen Sohn haben, der wird die Farben ständig verwechseln, wenn er ganz klein ist. Ne? Und er fragt dann, ja, ist das jetzt blau, ist das orange? Und so werden praktisch die Sinneseindrücke und das, was wir also über die Sinne aufnehmen, immer wieder hinterfragt und dann validiert. Ne? Dass wir am Ende ein konsistentes, gemeinsames Weltbild bekommen daraus.
Da muss ich doch diese letzte Frage, wir nennen das unser erstes Mal. Mhm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es da mehr gibt als das, was ich anfassen und sehen kann? Also eine andere Welt, eine andere Vorstellungsebene.
Gemerkt, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das hat mir mein Verstand auch irgendwann gesagt, dass es eben genau diese Ebenen gibt, zu denen wir nur schwerlich Zugang bekommen, wo auch Zusammenhänge erspürt werden, die uns vielleicht so rational nicht offenbar sind, die aber auch eine konkrete Wirklichkeit haben. Und ich glaube, da gab es gar keinen entscheidenden Moment, sondern das ist eher eine Art Lebensgefühl, das mich, glaube ich, schon sehr lange begleitet.
Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Super.
Wir sind
Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander. In unserem Podcast Die schöne grüne Wiese erkunden wir mit euch den imaginären Raum. Und wenn ihr genauso neugierig seid darauf wie wir und nichts verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Immer freitags gibt es neue Folgen
auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.